das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Konstantin Schreiber.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Wir befinden uns in einem Wahlkampf, der über Nacht gestartet ist, von dem wir aber noch nicht wissen, wie lange er dauert, weil der Wahltag noch nicht feststeht. Das Fest der Demokratie, wie der Bundeskanzler gestern die angekündigten Neuwahlen nannte, könnte rund um ein verschneites Reichstagsgebäude stattfinden. Bundestagswahlen erstmals seit dem Jahr der Wiedervereinigung im Winter. Die Diskussion über den Wahltermin dominiert den Wahlkampf. Inhalte haben es bislang schwer und Wahlprogramme müssen überhaupt zum Teil erst noch geschrieben werden. Für einige war heute aber ohnehin ein ganz anderes Datum wichtig. Marc Feuser.
Oh, wie wäre das schön, mal ein paar Stunden nicht an Politik zu denken. Einfach mal tief ins Glas zu schauen, statt in den Kalender zum Wahltermin. Zwischen Vertrauensfrage und Neuwahl liegen per Gesetz maximal 81 Tage. Heißt, wenn der Kanzler in der letzten Sitzungswoche am 18. Dezember abstimmen lässt, wäre der Wahltermin spätestens Anfang März. Und damit mitten im Karneval, der ja erst heute startet.
Ich erwarte von der Politik, dass die Wahlen verschoben werden, damit wir alle in Köln Karneval feiern können.
Die Bundestagswahl genau aufs Wochenende? Nein, im Leben nicht.
Das Gute ist, alle sind vorher schon unterwegs und sowieso unterwegs. Da können Sie auch ins Wahllokal gehen. Ist doch super.
Nicht so super. Menschenmassen, die Wege für Wahlzettel blockieren. In Berlin werden da böse Erinnerungen wach. Die vergangene Bundestagswahl musste in Teilen wiederholt werden. Unter anderem wegen Menschenmassen, die Wege für Wahlzettel blockierten. Marathon und Organisationspannen. Das soll nicht wieder passieren. Wenn der Kanzler die Vertrauensfrage früher stellt, etwa am 27. November, dann wäre die Neuwahl spätestens Mitte Februar. Und an Weihnachten wäre Wahlkampf. So wie 1986-87. Die letzte Bundestagswahl vor der Wiedervereinigung findet Ende Januar statt. Unterm Tannenbaum liegen Wahlgeschenke. Vorbei war's mit der Weihnachtsruhe. So weit, so misslich, so unklar. Auch heute wieder führt der Bundespräsident Gespräche mit Mitgliedern der Restregierung, um Verständigung herbeizuführen. Was genau besprochen wird, es bleibt ihr Geheimnis. Fest steht nur, dass nichts feststeht. Kein Wahltermin, keine Gesetze, über die noch abgestimmt wird. Mitten ins Vakuum platzen zwei SPD-Abgeordnete aus Scholz' politischer Heimat, der hamburgischen Bürgerschaft. Sie fallen ihrem Kanzler heftig in den Rücken. Oder wie sie selber sagen:
Ich versuche ihm einen guten Impuls zu geben.
Und nur mal als Impuls fordern sie Scholz' Rückzug. Und zwar komplett. Als Kanzler und Kandidat. Er habe es nicht geschafft, die Menschen mitzunehmen.
Ich habe auch gestern, ich weiß nicht wie viele andere, wahrscheinlich Karan Mioska gesehen. Und fühlte mich darin bestärkt, dass es eher nichts wird. Und dass wir jemand Neues brauchen, damit es was wird.
Der Neue sollte aus ihrer Sicht sein Verteidigungsminister Pistorius. Die SPD nicht mehr geschlossen hinter Scholz? Eine Kanzlerdämmerung, die er unbedingt verhindern wollte. In der SPD hält sich die Kritik an Scholz in Grenzen. Aber von außen wird der Druck auf ihn größer, noch in dieser Woche Klarheit zu schaffen, wann er die Vertrauensfrage stellt. Spätestens 81 Tage später wird gewählt. Ein Termin, auf den man nicht nur in Köln mit Spannung schaut.
Ja, und von Köln nach Berlin, dort begrüße ich jetzt Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef der CSU im Deutschen Bundestag. Guten Abend, Herr Dobrindt.
Guten Abend, Herr Fuest.
Wann wird dieser Wahlkampf zu einem Wahlkampf der Inhalte und Ideen für die Zukunft? Oder geht es jetzt noch einige Zeit so weiter, dass sich die Parteien über Termine und im Zweifel die Politik der vergangenen 3 Jahre streiten?
Ich hoffe, dass wir das sehr schnell hinter uns bringen und Klarheit geschaffen wird, wann der Wahltermin für eine schnelle neue Wahl ist. Wir brauchen Ordnung und wir brauchen eine stabile Mehrheit, so hat es der Bundespräsident genannt in Deutschland. Ich bin da sehr dafür und es geht nur mit schnellen Wahlen. Und wenn der Wahltermin steht, dann kann man auch sehr schnell wieder zu einem geordneten Verfahren im Bundestag, das heißt dann auch mit der Beschäftigung von Themen, Inhalten, Projekten dann befasst sein.
Die Entscheidung zum Wahltermin, die soll nun im Einvernehmen mit der Union herbeigeführt werden, sagt der Kanzler. Merz und Mützenich, die Fraktionschefs, wählen einen neuen Termin aus. Ist das der richtige Weg und mit Ihnen abgestimmt?
Naja, wir sind da auch auf einem guten Weg. Ich glaube, es ist vernünftig, wenn sich die SPD oder die Restampel mit der Union verständigt auf einen Wahltermin. Es ist ja erkennbar, das, was der Bundeskanzler vorgeschlagen hat, das hat auf wenig Gegenliebe gestoßen in der Öffentlichkeit. Da gibt es ganz wenig Verständnis, dass man hier eine politische Insolvenzverschleppung betreiben will. Und ich glaube, dass wir das jetzt zügig klären können und dann einen Wahltermin vielleicht auch schon in dieser Woche verkünden können.
Es gibt Berichte von Nachrichtenagenturen, dass Friedrich Merz einem Wahltermin im Februar zustimmen würde. Die CSU auch?
Na, schauen Sie, wir haben mal vorgeschlagen den 19. Januar und der Bundeskanzler, der kam mit einem Termin Ende März um die Ecke und dazwischen, da liegen einige Wochen drinnen und ich glaube, dass man sich da auf eine dieser Wochen verständigen kann. Da ist dann ein Februar vielleicht gar nicht so abwegig, wenn sowas möglich ist. Dann glaube ich, ist den Interessen der Bürger auch Genüge getan, die eine schnelle Wahl wollen. Dann ist den Interessen der Parteien Genüge getan, die schnelle Wahlen wollen. Und dann kann ein Parlament auch sehr schnell wieder in einen Arbeitsmodus kommen.
Herr Dobrindt, das heißt, dieser Termin könnte jetzt sehr zeitnah feststehen?
Ich glaube ja, wir sind in den Gesprächen und das schaut eigentlich so gar nicht schlecht aus. Aber am Schluss muss man immer abwarten, bis jeder mal Ja gesagt hat.
Dann schauen wir jetzt auf die Inhalte. Sie haben es eben schon angesprochen, wenn der Termin feststeht. Wo könnte die Union mitstimmen, beispielsweise bei der Stärkung des Bundesverfassungsgerichts? Steht das fest, dass Sie dort zusammenarbeiten werden vor den Neuwahlen?
Wir haben auch in den vergangenen Monaten bei diesem Thema zusammengearbeitet und haben ja einen gemeinsamen Weg gefunden, wie man das Bundesverfassungsgericht stärken oder härten kann, wie wir das nennen. Und es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass wir diese Vereinbarungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, dass wir die auch einhalten werden.
Ein ganz konkretes Thema für viele Menschen in Deutschland ist das Deutschland-Ticket. Da wäre sogar der zuständige Minister früher bei der FDP, Wissing, noch im Amt und könnte das mit umsetzen. Ist das auch ein Thema, wo die Union jetzt einfach zustimmen könnte?
Das ist jetzt etwas, was wir nicht vereinbart haben. Zumindest ist es so mit uns nicht diskutiert. Und da gilt jetzt, die Reihenfolge muss eingehalten werden. Und das heißt, erst brauchen wir die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag und damit dann eben den Wahltermin. Und dann werden wir uns über alle möglichen weiteren Projekte verständigen. Aber es ist auch klar, dass wir Themen, die in der Ampel nicht einigungsfähig waren, wir werden die herabfallenden Trümmer einer gescheiterten Ampel nicht auffangen, sondern da braucht es klare Mehrheiten erst und dann kann man wieder neue Vereinbarungen treffen.
Auch wenn der Kanzler hier natürlich am Zug ist mit der Vertrauensfrage und dem Termin, aber die Union hat ja auch die Verantwortung, mit Vertrauen wiederherzustellen für die Bürgerinnen und Bürger in die Politik. Das heißt, immer nur an dieser Stelle auf die Reihenfolge zu verweisen. Weshalb wird nicht direkt über diese Inhalte diskutiert? Die könnten dann ja direkt umgesetzt werden.
Das ist ja genau der Grund, warum wir jetzt schnell diesen Wahltermin wollen und uns daran engagieren, eine Vereinbarung hinzubekommen. Wenn der Wahltermin vereinbart ist, dann ist auch daraus in der Konsequenz logisch, wann die Vertrauensfrage gestellt werden soll im Deutschen Bundestag oder gestellt werden muss. Und dann kann man ab diesem Zeitpunkt auch über die Vereinbarungen reden. Was aber nicht geht, ist, dass man uns hängen lässt und die Öffentlichkeit hängen lässt mit einem Wahltermin. Ich glaube, da haben alle Verständnis dafür, dass man Tricksereien und möglichen Tricksereien nicht nachgeben kann. Und deswegen ist es klar, erst die Reihenfolge, das heißt erst die Vertrauensfrage und dann die Inhalte.
Dann wagen wir noch schnell einen Blick auf die nächste Regierung. Ihr Parteichef Markus Söder schließt ja eine Koalition mit den Grünen ganz klar aus. Das läuft dann wohl auf die Union und SPD hinaus. Sehen Sie sich da gemeinsam mit den Sozialdemokraten dann als Fortschrittskoalition?
Wissen Sie, es geht um einen Politikwechsel in Deutschland. Der ist eingefordert von 80% der Bürgern. Wir wollen diesen Politikwechsel auch liefern. Und da wird es darum gehen, welcher Partner kann das mit uns machen? Und diejenigen, die in der Vergangenheit als die Blockierer da waren, die in der Vergangenheit die Migrationsfragen nicht gelöst haben, die dafür gesorgt haben, dass der wirtschaftliche Abschwung entsteht, das ist halt nun mal eng mit den Grünen verbunden. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Politikwechsel mit dieser Partei möglich ist. Und wenn man sich es nicht vorstellen kann, dann glaube ich, gehört es auch zur Wahrheit und Klarheit, dass man es sagt.
Das sagt Alexander Dobrindt, der Landesgruppenchef der CSU im Deutschen Bundestag. Vielen Dank für Ihr Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wer zieht ein ins Weiße Haus? Donald Trump natürlich. Am 20. Januar ist die offizielle Amtsübergabe. Dass auch Familienmitglieder Teil seines Teams sind, kennen wir noch aus der ersten Amtszeit. Doch dieses Mal scheint er noch mehr Loyalisten und Hardliner seiner Politik mit ins wohl mächtigste Haus der Welt zu nehmen. Sie sollen seine Versprechen umsetzen in der Migration und Wirtschaft, beim Klima und in der Gesellschaftspolitik. Und damit sein treues Team möglichst schnell steht, will Trump ein Sonderrecht nutzen und Ministerposten ohne die Zustimmung des Senats vergeben. Aus Washington berichtet Torben Bürgers.
Sie wird die wichtigste Person neben dem Präsidenten im Weißen Haus, Stabschefin Susie Wiles. Trumps langjährige Wahlkampfmanagerin ist die erste Frau in dieser Position. Sie gilt als stille, aber mächtige Netzwerkerin. Über ihre politischen Ansichten weiß man wenig. Im Idealfall wollen Sie jemanden, der Sie kennt, der Sie versteht, der Ihnen gute Ratschläge geben kann, der aber auch gut umsetzen kann, der die Anweisungen ausführen kann. Und sie scheint diese Art von Person zu sein. Hardliner Tom Homan soll künftig für die Sicherung der Grenze zu Mexiko zuständig sein und die von Trump angekündigte Abschiebung von Millionen Migranten. Seine Rhetorik nicht weniger scharf als die des künftigen Präsidenten. Als jemand, der 34 Jahre lang illegale Einwanderer abgeschoben hat, habe ich eine Botschaft. Fangt besser sofort an zu packen. US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen soll Elise Stefanik werden. Sie gilt als lautstarke und überzeugte Verbündete Trumps. Als Außenminister wird Ex-Deutschland-Botschafter Richard Grenell gehandelt. Trumps ehemaliger Mann in Berlin hat unter anderem immer wieder die deutsche Energie- und Außenpolitik scharf kritisiert.
Das sind die Figuren, auf die wir uns einstellen müssen. Keine traditionellen republikanischen Positionen, sondern selbst erklärte Trumpisten, die voll an Bord sind mit dem trumpistischen Programm, die internationale Beziehungen, zwischenstaatliche Beziehungen vor allem transaktionell verstehen. Wenn es uns nützt, gut. Wenn es uns nicht nützt, dann machen wir es nicht.
Bei der Besetzung seiner Kabinettsposten will Trump offenbar den Senat umgehen. Auf dessen Zustimmung kann der Präsident in Ausnahmefällen verzichten, zum Beispiel bei Sitzungspausen von 10 Tagen oder mehr. Eine umstrittene Regel, die eigentlich nur im Notfall die Handlungsfähigkeit der Regierung gewährleisten soll und die Trump sich zunutze machen könnte, um keine Zeit zu verlieren. Donald Trump und sein innerer Zirkel haben im Laufe der Zeit und insbesondere während des Wahlkampfs sehr deutlich gemacht, dass sie Vergeltung üben wollen, und zwar schnell. Keine Rolle in der neuen Regierung soll Nikki Haley spielen, die einstige Rivalin von Trump, die sich erst am Ende der Vorwahlen auf seine Seite geschlagen hat. Auch für Mike Pompeo ist kein Platz mehr. Der frühere CIA-Chef ist wohl auch durch sein Plädoyer für mehr Waffenhilfe an die Ukraine in Ungnade gefallen. Vor wenigen Minuten dann diese Personalie. Umweltschutzbeauftragter wird Lee Zeldin. Seine Mission: Deregulierung zum Wohle der Wirtschaft.
Nicht, dass die USA bislang ein Vorbild im Klimaschutz gewesen wären, aber als Geldgeber werden sie nur schwer zu ersetzen sein, wenn Präsident Trump sein Land aus dem Pariser Klimaabkommen herauszieht. Wenige Tage nach den US-Wahlen trifft sich ab heute die Welt in Aserbaidschan, um über das Klima zu sprechen. Die Regierungen und ihre Vertreter schauen ganz unterschiedlich auf die Welt im Klimawandel, je nachdem, wie ihr Land davon betroffen ist. Einige spüren längst die Auswirkungen durch Naturkatastrophen, die ein Leben wie bisher unmöglich machen. Norbert Hahn.
Ein Willkommensgruß für die Delegation aus der Heimat, aus den kleinen Inselstaaten des Pazifik. Hier auf der Klimakonferenz in Baku haben sie einen gemeinsamen Stand. Den flachen Inselparadiesen droht der Untergang durch einen steigenden Meeresspiegel. Auch Stürme nehmen zu. In der Inselwelt der Karibik ist das kaum anders. Im Sommer etwa wütete Hurricane Beryl über Grenada, der Heimat von UN-Klimachef Simon Steele. Vor den Delegierten der Konferenz zeigte er heute, sichtlich bewegt, ein Bild seiner Nachbarin und ihres verwüsteten Hauses.
At 85,
Mit 85 Jahren ist Florence ein Opfer des unkontrollierten Klimawandels geworden, ein Opfer unter Millionen, allein in diesem Jahr. Alles könnte noch schlimmer kommen, lässt der heute vorgestellte Bericht der Weltwetterorganisation vermuten. Der Meeresspiegel steigt weiter, die Ozeane haben sich im vergangenen Jahr weiter extrem aufgeheizt. Die globale Durchschnittstemperatur lag von Januar bis September dieses Jahres bei mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau, ein neuer Rekordwert. Das weltweite Ziel war, die Erwärmung möglichst unter 1,5 Grad zu halten. Die WMO-Chefin besorgt. Wenn ich in die Augen meines einjährigen Enkels schaue, fühle ich mich verantwortlich für seine Zukunft und für die Zukunft von Millionen so vielen anderen Kindern. Auch jenen im globalen Süden, der mit den Herausforderungen nicht mehr fertig wird. Überflutungen, Dürren, Hungersnöte, Bedrohungen des Lebens und oft auch Ursache für Migration, für Klimaflucht. Wir werden wohl mehr Klimaflüchtlinge sehen. Sie flüchten nicht, weil sie das wollen, sondern weil sie keine andere Wahl haben, weil sie ihre Familien retten müssen und ihr eigenes Leben. Jetzt Geld zur Verfügung zu stellen, die eine Billion Dollar, ist ein Langzeitinvestment. Eine Billion Dollar im Jahr gegen den Klimawandel und seine Folgen. 10-mal mehr als heute fordern Entwicklungsländer und Experten. Doch auf der Klimakonferenz in Baku heißt es, es ist womöglich viel mehr, als wir hier erreichen werden.
Und dazu spreche ich jetzt mit Ottmar Edenhofer, Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, zurzeit bei der Weltklimakonferenz in Baku. Guten Abend, Herr Edenhofer.
Guten Abend.
Mit welchen Erwartungen sind Sie denn zur COP29 gereist?
Naja, die Erwartungen sind nicht besonders hoch. Die Stimmung ist gedrückt. Und ich denke, es gibt natürlich viel Besorgnis darum, wie es mit der globalen Klimapolitik weitergehen kann. Man kann sagen, manchen beschleicht die Befürchtung, dass zwar hier diplomatische Erfolge erzielt werden, die aber dann am Ende des Tages für die globale Klimapolitik nicht die Fortschritte erbringen, die manche erhofft haben. Man muss hier realistische Erwartungen haben und ich glaube, wenn man realistische Erwartungen hat, dann kann man sagen, die COP, das ist ein wichtiger Schritt, aber wir brauchen dazu auch noch andere und neue Formate neben der COP, denn den großen Durchbruch wird auch diese COP nicht bringen.
Dann fangen wir mal an mit dem Punkt, der über allem drüber steht bei dieser Konferenz. Denn die bisherigen Weltklimakonferenzen, die konnten ja nicht verhindern, dass dieses Jahr erstmals die 1,5-Grad-Marke beim weltweiten Temperaturanstieg gerissen wird. Ist die Temperatur jetzt überhaupt noch einzufangen auf dauerhaft unter 1,5 Grad Erderwärmung?
Also zunächst mal ist es richtig, wir haben jetzt die 1,3-Grad-Grenze erreicht und wir sind langfristig nicht mehr weit davon entfernt, die 1,5-Grad-Grenze zu reißen. Und die vergangene Dekade sind die Emissionen jedes Jahr gestiegen. Aber diese globale Perspektive verdeckt, dass viele Länder, vor allem in der Europäischen Union, es gelungen ist, Emissionswachstum vom Wirtschaftswachstum dauerhaft zu entkoppeln. Und es ist eben überkompensiert worden durch das Emissionswachstum, zum Beispiel in China und in Indien. Also es ist durchaus so, dass manche Länder erhebliche Fortschritte gemacht haben. Global gesehen ist das 1,5-Grad-Ziel nur dann zu erreichen, wenn wir akzeptieren, dass wir für mehrere Dekaden überschießen. Und dann muss es uns eben gelingen, diese Temperaturkurve wieder zurückzubiegen auf 1,5 Grad. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir in der Lage sind, Netto-CO2-Emissionen aus der Atmosphäre zu holen. Das ist aus meiner Sicht die große Aufgabe. In welchem Umfang, darüber kann gestritten werden. Aber ohne dieses Überschießen ist die 1,5-Grad-Grenze so nicht mehr einzuhalten.
Und Herr Edenhofer, das Ganze mehr Klimaschutz kostet ja. Bei der Weltklimakonferenz wird gefordert, dass weltweit 10-mal mehr als bisher, also 1 Billion Dollar jährlich investiert wird. Langfristig soll das dann wiederum Kosten sparen. Sehen Sie den politischen Willen dazu?
Ja, zunächst muss man ja mal sagen, dass ja die Klimaschäden permanent nach oben korrigiert werden. Wir sehen ja Klimaschäden bis zur Mitte des Jahrhunderts, die zu Produktionseinbrüchen um 20% führen. Das ist gewaltig. Und insofern ist Klimaschutz ein gutes Investment. Jetzt geht es bei der ganzen Frage der Klimafinanzierung darum, dass Entwicklungs- und Schwellenländer Geld wollen. und dass sie dafür dann eben entsprechend die Emissionszusagen auf den Tisch legen. Das ist ein schwieriger Poker, der da gefahren wird. Ob der gelingt, das ist eine große Frage. Und ob dieser Faktor 10 eingehalten wird, ist auch eine große Frage. Ich glaube, dass wir hier uns überlegen müssen, wie wir mit etwas bescheideneren Mitteln eben gleiche große Effekte erreichen. Das ist aus meiner Sicht notwendig, denn es ist kaum zu erwarten, dass dieser Faktor 10 tatsächlich erreicht wird.
Sie haben einige der großen Länder schon eben erwähnt. Wie werden denn die USA, aber auch China, Indien mit dem Klimawandel und seinen Folgen und der Finanzierung zum Klimaschutz umgehen?
Naja, also in den Vereinigten Staaten, die werden jetzt aus der Klimapolitik, aus der globalen Klimapolitik aussteigen. Die werden auch national sicherlich die Handlungsfähigkeit der Vereinigten Staaten, klimapolitisch aktiv zu werden, weiter reduzieren. In China sehe ich da durchaus Bewegung, auch in Indien. Aber wir dürfen nicht nur die ganz großen Schwellenländer nehmen, sondern auch vor allem den Nahen und Mittleren Osten. Da gibt es Bewegung, da gibt es auch durchaus Initiativen, CO2 einen Preis zu geben, in diese Netto-Negativ-Emissionstechnologien zu investieren. Ich glaube, man muss eben beides im Blick haben. Die globale Perspektive, die nicht rosig ausschaut, aber dann eben auch die Bemühungen in vielen Ländern, die dazu führen können, wenn wir das geschickt anpacken, dass wir am Ende vielleicht der nächsten 2-3 Jahre da durchaus Pakete schnüren, die einen gangbaren Schritt in die richtige Richtung weisen.
Danke für Ihre Einschätzungen von der Weltklimakonferenz in Baku. Ottmar Oey-Edenhofer, Chef des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch habe ich aufgrund der Zeitverschiebung am frühen Abend geführt. Wir haben es gehört, die größten Staaten der Welt sollten mehr für Klimaschutz tun, während oft im Kleinen längst daran gearbeitet wird. Der Weg zur Klimaneutralität führt bei uns häufig über die Kommunen. Seit dem vergangenen Jahr wird in Deutschland mehr als die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen, beispielsweise durch Wind und Sonne. Klimaneutral werden wir allerdings wohl erst im Jahr 2045. Doch manch eine Kommune ist da ehrgeiziger, wie Jan Koch in Nordrhein-Westfalen gesehen hat. Unser Kollege war mittendrin in Sabeck im Münsterland, wo die Einwohner daran arbeiten, in ihrer Kommune bereits in wenigen Jahren, 2030, klimaneutral zu leben.
Auf ihre Dächer sind sie hier mehr als stolz. Ein Solarpanel neben dem nächsten. Vor kurzem haben sie das Tausendste bei gerade mal 2000 Haushalten gefeiert, erzählt mir Martin Sammler. Er ist Klimamanager in der Kleinstadt bei Münster, verantwortlich für alle Klimaprojekte.
Wir fokussieren uns hier auf Lösungen, auf wirklich konkrete Projekte, wo man sagt, guck mal, das ist nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für uns gut vor Ort. Das hat vielfältige Effekte. Deswegen ist unser Fokus nicht, die Leute jetzt dauerhaft aufzuklären, wie dramatisch die Klimakrise wirklich ist, sondern wie wir gemeinsam daran arbeiten können, dass wir unseren Teil beitragen.
Und wie das läuft, das will er mir heute zeigen. Gut 7000 Menschen leben in der selbsternannten Energiekommune, wo zum Beispiel außerschulische Lernstandorte von Bund oder Land gefördert werden. Unsere Tour durch den Ort beginnt an der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule. Heute besuchen wir den Oberstufenkurs Nachhaltigkeit und Energiewende. Regelmäßig ist der gelernte Energieingenieur mit Schülern und Lehrern im Gespräch.
Ich grüße euch heute zu unserer Präsentationsstunde. Wir hatten uns ja jetzt mit verschiedenen Forschungsthemen auseinandergesetzt.
Fragen, die sich die Schülerinnen und Schüler im Kurs gestellt haben. Wie kann man sich Klimaschutz leisten? Was kann man als Einzelner tun? Im Kurs lernen sie viel über Chancen, aber auch über Herausforderungen.
Ich würde halt sagen, dass es vielen so geht, wie es mir vorher geht, dass man sich wirklich damit überfordert fühlt, weil halt so viel auf einmal kommt, was man verbessern kann, was jetzt gemacht wird und dass für manche kostenmäßig auch gar nicht umsetzbar ist.
Ich kann mir auch vorstellen, dass vor allem viele ältere Bürger vielleicht mit der Situation, klimaneutral zu werden, überlastet sind. Und da würde ich mir vielleicht von der Politik mehr Kommunikation fordern und oder erwünschen.
Also würde ich sagen, dass man darauf setzen müsste, dass man die Bürger auch aufklären kann, damit sie auch zum Beispiel wissen, was klimaschädlich ist.
Martin Sammler freut sich über die Ergebnisse des Kurses. Er hofft, dass die Jugendlichen das, was sie hier lernen, weitertragen in Familien und Freundeskreise, dass noch mehr Menschen Lust bekommen. Wie die Familie, die mir der Klimamanager vorstellen will, die Meersmanns. Sie haben schon länger investiert in eine eigene Wärmepumpe und eine eigene Solaranlage. Investitionen, auf die sie hinsparen mussten, die aber auch vom Staat gefördert werden.
Ich glaube, auf dem Land ist sowas vielleicht auch einfacher umzusetzen, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu setzen, wie jetzt in der Stadt. Das ist vielleicht der Vorteil, den man auf dem Land hat, hat man in der Stadt halt nicht so. Dafür haben die Stadt vielleicht eher mal den Vorteil, dass sie alle 10 Minuten den Bus vor der Haustür herfahren. Ja.
Und ob ich anfange und mit dem Fahrrad einkaufen oder zur Arbeit fahre, auch das sind ja kleine Teile. Da muss es nicht gleich die große Wärmepumpe sein, sondern es gibt viele kleine Dinge.
Zum Schluss unserer Tour treffen wir Klimamanager und Bürgermeister am Bioenergiepark, errichtet auf einem ehemaligen Munitionsdepot. Hier werden verschiedene Technologien kombiniert und Strom gewonnen, viermal so viel, wie Sabeck selbst braucht.
Das Entscheidende für mich bei der Klimakommune ist nicht, wie viel Strom kann man jetzt hier produzieren. Da kommt es auf Megawatt nicht an. Das Entscheidende ist, dass die Klimawende nach meiner Überzeugung an zwei Orten stattfinden muss, in den Köpfen und in den Kommunen.
Auch wenn hier in der Kleinstadt viele relativ wohlhabend sind, können es sich nicht alle leisten, mitzumachen. Trotzdem bleibt Klimamanager Sammler optimistisch. Als Gemeinschaft sei viel möglich. Eine Botschaft will er noch loswerden.
Schließt euch immer weiter zusammen. Soziale Netzwerke sind das eine, aber das vor Ort zusammentreffen und gemeinsam in die Zukunft blicken, das ist, glaube ich, das, was einen wirklich bewegt.
Und sie sind noch nicht am Ende. In Sabeck, im Münsterland.
Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Nachrichtenüberblick mit dir, Konstantin.
Italiens rechtsgerichtete Regierung ist auch mit dem zweiten Versuch gescheitert, Flüchtlinge außerhalb der EU unterzubringen. Ein Gericht in Rom entschied, dass 7 Migranten aus einem Lager in Albanien entlassen und nach Italien gebracht werden müssen. Zudem wurde der Europäische Gerichtshof angerufen. Die italienische Marine hatte die Männer aus Ägypten und Bangladesch vergangene Woche im Mittelmeer gestoppt und nach Albanien gebracht. Dort sollte über ihre Asylanträge entschieden werden. In Schleswig-Holstein ist ein Terrorverdächtiger verhaftet worden. Der 17-jährige Deutsch-Türke soll einen religiös motivierten Anschlag geplant haben. Er wurde bereits am Mittwoch vergangener Woche in Elmshorn nördlich von Hamburg gefasst. Nach ARD-Informationen kam der Hinweis auf den Verdächtigen, wie auch schon in früheren Fällen, von einem ausländischen Geheimdienst. Briefe könnten ab nächstem Jahr teurer werden. Die Bundesnetzagentur erlaubt der Post, das Porto für den Briefversand von Januar an um durchschnittlich 10,5% zu erhöhen. Ein Standardbrief könnte dann 95 Cent kosten. Die Post verweist auf Inflation und gestiegene Kosten für Personal und Energie. Zugleich würden immer weniger Briefe verschickt. Viele Unternehmen in Deutschland leiden unter dem stärksten Auftragsmangel seit der weltweiten Finanzkrise vor 15 Jahren. Besonders betroffen sind die Kernbranchen der Industrie. Das geht aus einer Studie des IFO-Institutes hervor. Mehr dazu von Markus Gürne in der Frankfurter Börse.
Fast jedes zweite Unternehmen beklagt fehlende Aufträge und das vor allem in den Bereichen der Metall- und Elektroindustrie, einer Schlüsselbranche der deutschen Wirtschaft. Aber auch in anderen Branchen fehlt es an Nachfrage und Aufträgen, ob in der Industrie, bei Dienstleistern, im Transportsektor oder in der Gastronomie. Kaum eine Branche bleibe verschont, so die Autoren der Studie. Lediglich Rechts- und Steuerberater sowie Wirtschaftsprüfer blicken im Moment weniger sorgenvoll auf ihre Auftragslage. Ein hoher Bürokratieaufwand beschere ihnen eine hohe Nachfrage nach Beratung. Insgesamt aber macht die klamme Auftragslage nicht nur den Unternehmen selbst zu schaffen. Sie ist wesentlicher Grund dafür, dass die Konjunktur in Deutschland weiterhin nicht anzieht.
Begleitet von Protesten hat in Hamburg die 4. Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie begonnen. Die Tarifbezirke Küste und Bayern wollen mit den Arbeitgebern einen Pilotabschluss für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche aushandeln. Die Gewerkschaft fordert 7% mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber hatten zuletzt etwa die Hälfte angeboten bei einer Laufzeit von 27 Monaten.
Diese berühmte Wandmalerei ist mehr als 500 Jahre alt, also nehmen Sie sich ruhig einen Moment Zeit und schauen Sie auf diese Schlüsselübergabe. Nach der ist das Bild von Pietro Perugino benannt. Es zeigt, wie Petrus symbolisch die geistliche Vollmacht Christi auf Erden übertragen wird. In der Tradition des Apostels sehen sich die Päpste bis heute. Die Malerei ist in der Sixtinischen Kapelle zu sehen im Vatikan. an dem Ort, an dem auch die Papstwahl stattfindet, wenn sich das sogenannte Konklave trifft. Hinter verschlossenen Türen, sagenumwoben. Nun lässt uns der Oscar-gekrönte Regisseur Edward Berger hinein in ein fiktives Konklave, in die jahrhundertealte Welt der Kardinäle und Verschwörungen. Sven Lohmann stellt uns diesen Film vor.
Die lauten Geräusche. In diesem Thriller sind sie der Ersatz für Action. Der Papst ist tot. Ralph Fiennes alias Kardinal Lawrence hat die Aufgabe, die Wahl eines neuen Pontifex zu organisieren.
Die Aufsicht über das Wahlverfahren ist eine Pflicht, die ich nie glaubte, wahrnehmen zu müssen.
Wie er dieser Bürde Ausdruck verleiht, ist von der ersten Sekunde an ein schauspielerisches Ereignis. Das kennt jeder, den Wunsch, nicht alles beurteilen zu müssen. Lieber nachdenken und auch zweifeln. Und plötzlich sollst du weitreichende Entscheidungen treffen. Das ist eine Bürde. In der verborgenen Welt des Vatikans geht es um die Zukunft der Kirche. Das Konklave, männerdominiert, patriarchalisch, inszeniert als Hort an Intrigen. Lawrence kämpft in jeder Sekunde.
Kein vernünftiger Mensch will auf den Papststuhl. Die gefährlichen Männer sind die, die es doch wollen.
Der Film hat viele unterschwellige Botschaften. Männer haben die Kontrolle und dann bricht eine Frau in einem entscheidenden Moment das Protokoll. Schwester Agnes weiß einiges, ist aber lange ungewiss über die Konsequenzen, sich einzumischen.
Obwohl man von uns Schwestern erwartet, unsichtbar zu sein, hat Gott der Vater uns doch Augen und Ohren geschenkt.
Der Film will zeigen, man muss nicht immer gleich eine Meinung haben. Zweifel, Ungewissheit, nicht gleich eine Antwort ist völlig okay.
Sie sollten vorsichtig sein, Thomas.
Die Wahl dominieren Platzhirsche. Die Hauptfigur aber, Kardinal Lawrence, ist ein Grübler. Im Film ringen nicht die Guten mit den Bösen, sondern die Zweifler mit denen, die keine Zweifel kennen.
Und das ist, macht das spannend. Und obendrein glaube ich, dass es Rafe eine Figur spielt, die uns einmal mit auf eine innere Reise nimmt, die wahnsinnig spannend ist, mit der wir uns, glaube ich, identifizieren können.
Hallo.
Fast jeder Dialog endet im Duell. Vor allem zwischen Ralph Fiennes und Stanley Tucci.
Das ist ein Konklave, Aldo, kein Krieg.
Es ist ein Krieg!
Ja, er hat mich ganz schön inspiriert. Es war eine Freude. Geht mir genauso. Sie sollten hören, was er ohne Kamera sagt. Die Story könnte auch im Weißen Haus oder Kanzleramt spielen. Die Bühne des Vatikans aber verleiht dem Film eine besondere Note.
Ja, und weil wir da dem Himmel schon so nah sind, machen wir doch genau dort weiter, Claudia. Wie zeigt er sich uns in den kommenden Tagen?
Helge, meist wieder ziemlich dicht voller Wolken, nachdem es heute ja mal zumindest ab und zu Sonne gab. Und Sonne hatten wir in den letzten Tagen nur eigentlich seit Anfang November, vor allem in den Hochlagen, also auf den Bergen, wie zum Beispiel auf dem Feldberg im Schwarzwald oder auf der Zugspitze. Wenn wir mal gucken, da gab es richtig viel Sonne. Spitzenreiter Zugspitze mit 104 Stunden, aber auf dem Feldberg waren es auch 74 Stunden. In den Tälern kaum Sonnenschein. In Freiburg beispielsweise kamen wir gerade mal auf 19 Stunden, also seit dem 1. November. Hängt damit zusammen, dass wir es vor allen Dingen auf den Bergen mit den nebelfreien Zonen zu tun hatten. In den Tälern hing dann diese dicke Suppe. Und wir hatten es auch mit einer Inversionswetterlage zu tun, was bedeutet, dass es in der Höhe deutlich wärmer war als in Tiefenlagen. Zugspitze, Durchschnittstemperatur 1,1 Grad, ist aber auch 2900 Meter hoch. Auf dem Feldberg 1500 Meter, knapp 8,6 Grad. In Freiburg waren es nur 7,8 Grad. Auch das ist jetzt vorbei. Wer also Sonne möchte, muss sich nicht mehr zumindest jetzt vorerst auf die Berge flüchten. Auch da wird keine sein. Und wenn wir uns das den Europasatellitenfilm mal angucken, dann sehen Sie, hier liegt ein Hochdruckgebiet und im Moment wird sehr warme Luft weit bis nach Norden gelenkt. Temperaturen über 20 Grad hatten wir gerade mal noch so auf den Kanaren, Azoren und auch Madeira. aber im Südosten Islands heute Abend eine Temperatur von 21,6 Grad. Davon sind wir ganz weit entfernt. Bei uns zieht letzter Regen eines Tiefs jetzt weiter nach Südosten. Dahinter folgen noch ein paar Schauer, vor allem nach Westen und Nordwesten. Hier gibt es aber auch gelegentlich die Sterne zu sehen. Morgen nur noch im Stau der Mittelgebirge so ein paar Tropfen. Das meiste zieht ab und dann kann es Richtung Ostsee auch mal, naja, kurze Schauer oder wenige Regentropfen geben. Die Temperaturen gehen zurück auf 8 bis minus 2 Grad im Bayerischen Wald. Morgen Nachmittag Höchstwerte von meist so 4 bis 10 Grad, 11 Grad auf Helgoland. Die nächsten Tage bringen einen Mittwoch, der vor allem nach Osten und über der Mitte etwas Regen bringt. Donnerstag nur ein paar Tropfen und wir hängen wieder im Nebelgrau.
Claudia, trotzdem vielen Dank für diese Aussichten und das waren die Tagesthemen. Wir haben Sie wieder gerne informiert und hier im Ersten folgt jetzt die Spaltung der Welt.
Und zwar ist es eine ARD-History-Serie, erzählt vom Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen aus unterschiedlichen Perspektiven.
Und morgen Abend gibt es neue Tagesthemen. Wir freuen uns, wenn auch Sie dabei sind. Bis dahin, schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.